Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Phoenix Rising. Zeit für den Meister in dir. Und ich habe das große Vergnügen, heute Robin Kaiser zum Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Robin, ich freue mich sehr, dass du heute hier sein kannst.
Hallo, ich grüße dich.
Robin, du bist Psychologe und Autor von mittlerweile, glaube ich, 6 Büchern, wenn ich das richtig gezählt habe.
Richtig, ja.
Von den ersten zwei war ich quasi noch Zeuge im fast Rohzustand.
Ja.
Und du bezeichnest dich als Inspirationsgeber und Impulsgeber und Brückenbauer für eine neue Erde. Und gerade dieses Brückenbauen finde ich wirklich auch persönlich sehr zutreffend auf dich. Und ich freue mich wirklich auch deswegen so darauf, mit dir zu sprechen, weil ich finde, dass du, und ich weiß nicht, ob dir das schon mal irgendjemand gesagt hat. Also für mich bist du wirklich auch ein Meister der Sprache. Du eröffnest mit deiner Art zu sprechen Räume, die wirklich auch etwas damit zu tun haben, weil du Wortkombinationen und Wortverwendungen findest, die einfach aus dem Rahmen schlagen, sage ich einfach mal. Und deswegen an sich schon einen anderen Raum öffnen, der den Zuhörer einfach einlädt, mitzukommen in etwas Ungewisses. Und dieses Ungewisse schlägt sich dann in vielen anderen Dimensionen nieder, aber durch dieses Feld, was damit aufgeht. Ich kenne nicht so viele, die mit dem gleichen Energiefeld arbeiten. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich wollte dir das schon immer mal sagen.
Ja, danke dir. Es verwendet sehr bewusst die Wortkraftschwingung, definitiv. Es wird bewusst so eingesetzt, dass etwas durch die Worte hindurch tönt, um einen Energieraum aufzubauen, um die Menschen entsprechend in diesen Raum einzuladen. Das wird durchaus bewusst gemacht, ja.
Den Eindruck habe ich auch und das fühle ich auch, wenn wirklich die Schwingung stimmt, dann kommen tatsächlich Worte, die ich selber so nie verwendet hätte. Und das kann man bei dir sehr spüren. Und ich habe mich gefragt, um auch eben den Zuschauern so ein bisschen den Zutritt zu dir zu eröffnen. Ich habe mich gefragt, in unserem Leben gibt es ja meistens so ein Schlüsselerlebnis, also es gibt viele Schlüsselerlebnisse, ne, auf unserem Weg, aber es gibt so ein Schlüsselerlebnis, das vielleicht, wo vielleicht so alles kumuliert und man plötzlich das Gefühl hat, oh mein Gott, da ist ja wirklich mehr von mir. Es gibt ja, da ist ja noch mehr von mir da, als ich bisher wahrgenommen habe. Hast du so ein Schlüsselerlebnis? Und wenn ja, was war das für dich?
Es kommt gerade eines in meinen Geist geflogen, wo ich mich tatsächlich physisch gesehen habe, dass ich dort mit dem physischen Körper lag und ich aber 2, 3 Meter über dem physischen Körper war und auf den physischen Körper raufgeschaut habe und mir dachte, was passiert denn jetzt? Um Himmels Willen. Das war wirklich ein Schockmoment. Und ich habe den Körper dort liegen sehen und dachte mir so, es ist wahr. Es ist wirklich wahr, was uns immer erzählt wurde. Es gibt diese anderen Wesen, diese anderen Räume, diese anderen Dimensionen. Und es ist viel wahrhaftiger als all das, was wir bisher erfahren haben im Physischen. In dem Moment war das Jenseits so diesseitig, dass es so wahr war und das Physische war wirklich wie ein Traum, welches immer weiter in die Ferne gerückt ist. Und es ist nicht ein Moment gewesen, wo ich jetzt sonderlich einen physischen Unfall hatte oder so, sondern es ist einfach tatsächlich aus dem Körper rausgeschlüpft, spontan, ohne es geplant zu haben, ohne es gewollt zu haben, nicht mal das, sondern es ist tatsächlich einfach passiert und dann wurde ich abgeholt und dann wurde ich wirklich zurückgeführt und es wurde viel gezeigt, es wurde viel gezeigt, dass das mein Körper ist, dass das die Wohnstatt für die Zeit ist, auf die, wie ich halt hier auf Erden bin und da hat sich einfach viel dann rückerinnert in diesem Moment, weil es vorher immer diese Frage gab, okay, ist das jetzt wirklich so? Da gab es vorher, vor dieser Erfahrung gab es auf gewissen Ebenen noch Zweifel. Nach dieser Erfahrung gab es diese Zweifel nicht mehr. Und das ist etwas, was als Grundgewissheit seit heute geblieben ist. Also bis zum heutigen Tag ist das so deutlich, dass wir in einer Welt der Erscheinung leben, dass wir in einer Traumrealität leben. Und das, was wesentlich ist, erscheint nur durch die physischen Formen, wohnt aber in einer Dimension, die quasi hinter den Formen liegt. Und da ist etwas, was gefunden wurde, was entdeckt wurde, was ich auch gerne weitergeben würde, wie man die Wahrnehmung so eröffnen kann, wie man das Bewusstsein so erweitern kann, dass man diese anderen Realitäten, die eingefaltet sind in der uns umgebenden Realität, dass wir wie die wieder entdecken und kennenlernen dürfen.
Ah, so schön, wieder so schön formuliert. Und das ist exakt das. Es hat mal jemand unter meinen YouTube-Videos einen sehr schönen Satz geschrieben und der hieß: Man versteht es eben erst, wenn man es verstanden hat.
Ja, genau. Dann
Das ist
weiß ich, wenn man es weiß.
genauso erhellend wie frustrierend, ja, für den Geist, der sagte, aber oh mein Gott, ja, weil gerade gestern in einem Coaching von mir hat jemand gesagt, ne, dass er so einen Schmacht hat aufs Essen. Und ich dann gesagt, ja genau, das ist der Schmacht auf Gott, das ist der Schmacht, den wir alle haben, das Schmachten, wieder nach dieser Vollständigkeit. Und dieses Erfahren, wie du es auch gerade beschrieben hast, das lässt sich an sich nicht machen, so nach dem Motto Termin, Datum, Uhrzeit und so weiter. Und dann, ja, habe ich diese Erfahrung. Und das ist eben aber genau das, wie wir hier sozusagen konditioniert sind, ja, dass etwas sich manifestiert oder wie auch immer man das nennen möchte oder realisiert, wenn ich es mir vornehme und sage, und zu diesem Zeitpunkt passiert das, ja. Und das ist aber, und das so habe ich es auch erfahren, in einem dieser Schlüsselerlebnisse, dass ich war beim Betten machen. Ich war in Schweden in der Hütte und es war morgens und ich machte mein Bett und plötzlich erfuhr ich etwas. Also es war wie hinter mir, aber es war eigentlich überall. Und ich wusste, das ist der Rest von mir. Es war das, was ich als Präsenz beschreibe, weil sich das vielleicht noch am ehesten so mit diesem Wort beschreiben lässt. Und es ist seitdem, wie du auch sagst, es ist als Erfahrung nie weggegangen. N nie. Es war einfach diese Schwelle, die ich übertreten habe. Und wie gesagt, es war beim Betten machen. Ich habe an nichts sonst groß gedacht, dieses Bett zu machen. Ja. Und ich wusste aber auch in dem Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich wusste in dem Moment, dass ich genau das immer schon erfahren habe, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, die ganze Zeit mit mir geflossen ist, tatsächlich, und quasi nur wieder in den Vordergrund gerückt ist, sich herauskristallisiert hat du hast auch mal gesagt, aus der Suppe, ja, und sich wieder quasi mir vorgestellt hat, ja, so, und sagt, ach, guck mal, ja, das ist so, ich bin der Rest von dir sozusagen. Ich habe gemerkt, dass es so selbstverständlich war, dass ich es die ganze Zeit übersehen habe. So beschreibe ich das häufig. Geht dir das auch so?
Ja, natürlich, es ist das, was immer schon da gewesen ist, was bloß aus dem Bewusstseinsfokus verloren wurde, weil wir uns zu sehr hier haben ablenken lassen an den Formoberflächen. Aber nachdem man es dann geschaut hat, kann man es danach nicht mehr übersehen. Also es ist dann wirklich so, als ob es, also ich vergleiche das manchmal wie mit einem Zaubertrick. Wenn man einmal den Trick gesehen hat, dann fällt man in den Zauber nicht mehr rein. Und die meisten Menschen kennen den Trick nicht und deswegen fallen sie immer in die Illusionen rein. Die Show, die drumherum gemacht wird, die Illusion der Formbeständigkeit zum Beispiel oder der Konsistenz von dem, was hier als Form erscheint. Aber wenn es einmal durchgeschaut hat, durch die physischen Formen und überall das eine Wesen dahinter erkannt hat, na ja gut, dann ist das etwas, was wirklich nicht mehr geht. Also, was nicht mehr Es kann zwar schon noch in den Erfahrungshintergrund treten, aber es kann nicht mehr vergessen werden auf diese Weise. Und das ist tatsächlich, so wie du es auch beschrieben hast, wie eine Art Schwelle, die man überschreitet, nachdem es dann auch wieder kein Zurück mehr gibt in die alte Art, sich selbst zu erfahren, die alte Art, die Welt zu sehen. Also da ist es ab einer gewissen Stufe oder Schwelle so, dass einfach Illusionen nicht mehr so wirken können wie vorher. Man kann sich nicht mehr so in den alten Mustern bewegen wie vorher. Und zum Teil ist es auch nicht leicht, weil bestimmte Kompensationen zum Beispiel nicht mehr funktionieren, mit denen man sich vorher noch wunderbar abgelenkt hat, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Und da wird einem aus dem alten Verstand heraus auch etwas weggenommen. Ja? Also das ist nicht so, wenn man es jetzt mal aus dem alten Bewusstsein betrachtet, nicht so, dass da irgendwie etwas Wundervolles hinzukommt und dann alles beim selben bleibt, sondern die alte Realität wird uns wirklich auf diesem Weg zum Teil auch massiv entrissen, so dass wir da nichts mehr in den Händen halten, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wo unten und oben ist, dass wir wirklich in einen tiefen Zweifel hineingerissen werden. Die meisten Mystiker beschreiben das ja als den dunkle Nacht der Seele, durch die wir erst wandern müssen, um dann zum Licht, zum Inneren durchdringen zu können. Und das ist eine sehr archetypische Dynamik auf dem Weg der Bewusstwerdung.
Ich erfahre das etwas anders. Das ist wirklich interessant, weil, also du hast ja gerade von diesem Zaubertrick geredet, ne?
Ja.
Also ich finde diese Faszination, die genau dieser, wir wollen ja diesen Zaubertrick sehen, oder? Das ist doch das. Wir wollen ja quasi sehen, wie die Frau zersägt wird und hinterher doch wieder ganz ist, ja? Also letzten Endes zeigt uns das ja auch schon was, ja? Eben, ja, dass eigentlich nichts passiert, ja? Aber wenn wir jetzt mal so an der Oberfläche bleiben, ja, gibt es ja diese Faszination und dieses Staunen des Kindes und so weiter. Es ist halt eine Verzerrung unserer eigentlichen göttlichen Faszination, unseres eigentlichen Staunens, unserer eigentlichen Begeisterung, unseres. Ich meine, hallo, wie sind wir denn hier gelandet? Ja, durch die Faszination. Oh, jetzt überlege ich mir mal, ja, wie das gehen kann, dass ich quasi eine Trennung von mir selbst
Dass du
erfahre.
etwas anderes bist als ich.
Genau, ja. Diese Faszination, wenn wir die übertragen können von der Illusion, von der Verzerrung, wieder hin zu diesem göttlichen und immer wieder zu merken, wow, ich bin ja
Aber
immer.
wenn du in dem Staunen bist, dann bist du schon postillusioniert. Also dann bist du schon durch.
Ein
Ne?
schönes
Also,
Wort, danke.
weil das ist.
Ja.
Also, ne, wenn ein Kind vor einem Raubtier ist, dann erstarrt es erstmal. Ne? Und erst wenn es erkennt, okay, das ist gar nicht ein Raubtier, sondern es ist ein Stofftier irgendwie, dann kommt es erst wieder in Bewegung. Und das, was du gerade beschreibst, ist schon der Moment, wo du erkennst, okay, es ist eigentlich ein Stofftier, aber es ist ganz cool, wenn ich es als Raubtier betrachte und da so spiele, als ob es ein Löwe wäre oder so. Aber da ist schon immer ein gewisser Erkenntnis, Essenz ist schon mit dabei, sonst könnte man in dieser Leichtigkeit nicht mit den Formen umgehen. So würde ich das wahrnehmen und sehen, ja.
Ja, genau, das ist es. Und was mich eben fasziniert, ist die Frage, tatsächlich, ist es möglich, genau diesen Mechanismus der Faszination sich sozusagen so anzutrainieren, dass ich ihn parat habe in solch einer paralysierten Situation, mich wieder daran zu erinnern, weiß ich nicht, körperlich zu atmen oder was auch immer. Und wie ich es auch immer sage, ich fand das gerade schön, wie du das beschrieben hast. Ich sage immer, wenn du das Monster anschaust, wird's immer zum Teddybären.
Genau.
Und aber dieses Anschauen kann eben nicht aus meinem Getrenntheitsmodus passieren, sondern aus dieser Erfahrung, die ich irgendwann eben vorher schon mal gemacht habe, ja, sozusagen, man versteht es, wenn man es verstanden hat. Aber wenn ich über diese Schwelle einmal gegangen bin, kann ich mich leichter daran erinnern, dass jetzt eigentlich der Moment fürs Staunen ist, weil das Staunen keine Angst mehr in sich trägt, sondern eben schon die Neugier und schon das Gefühl, dass meine Essenz daran nicht zugrunde geht oder dass sie nicht zerstört wird, ne?
Ja, also wenn wir mit den Augen der Wahrheit schauen, dann es findet schon eine Art Staunen statt, aber wir sind nicht mehr hypnotisiert. Wir sind auch nicht mehr identifiziert. Wir können mit dem Stofftier spielen, aber es hat keine Macht mehr über uns. Und da zu schauen, okay, wie identifiziert bin ich noch, wie sehr klebe ich mit meinem Bewusstsein noch an dem dran, was da vermeintlich außen stattfindet, und wie sehr gebe ich dem die Macht über meinen eigenen Bewusstseinszustand, das sind dann die Fragen, die man sich in diesen Stellen stellen darf, an diesen Situationen. Und wenn es so ist, dass es einfach noch dran klebt und dass es weh tut, ist es völlig in der Ordnung. Dann entspricht die Wahrnehmung einfach nur dem Bewusstseinszustand, der einfach gerade da ist. Und da ist es auch so wichtig, wenn ich zum Beispiel eine andere Wahrnehmung hätte als in dem Bewusstsein, in dem ich bin, dann könnte die Wahrnehmungswelt nicht mehr die Spiegelungsfunktion übernehmen und dann könnte ich auch nicht wachsen. Und deswegen ist jede Wahrnehmung, egal wie wenig oder viel erwacht sie ist, ist wichtig für das Bewusstsein, was diese Erfahrung macht. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn wir uns mit Löwen umgeben, also wenn wir überall die Trigger haben, die Angsttrigger, die uns irgendwie in Schockstarre und Panik versetzen, auch das hat für das Bewusstsein, was diese Wahrnehmung hat, einen Wert, um aufmerksam darauf zu machen, dass es dort etwas gibt, was aufgelöst werden möchte. Und das Leben arbeitet mit höchster Präzision daran, dass wir diesen Weg der Befreiung gehen.
Genau, und hier kam gerade das Wort, das ist eine legitime Perspektive. Jede Erfahrung ist eine legitime Perspektive, sonst wäre sie nicht möglich. Das ist ja die Liebe, ja, die alles bedingungslos erlaubt. Es ist ja schon bedingungslos erlaubt. Der Einzige, also der dagegen ist, dass das erlaubt ist, bist du, ja, oder bin ich? Und einfach zu wissen, aha, okay, kann ich genau diese Erfahrung jetzt gerade als genau das, was sie ist, annehmen und erfahren. In dem Moment trete ich ja schon heraus aus der Identifikation, oder?
Ja, wir können uns ja meistens alle möglichen Positionen und Sichtweisen erlauben und die auch in Ordnung finden, aber genau das, was gerade jetzt meine Position ist, ist ja immer das, was schwierig ist. Weil wir schauen ja immer mit dem Aspekt oder aus dem heraus, was noch nicht geheilt ist. Wenn wir aus dem geheilten Aspekt herausschauen, dann würden wir diese Welt in dieser Form so nicht mehr sehen. Wir würden überall das eine wiedererkennen. Und deswegen ist es so, dass der Bewusstseinszustand immer so filtert und sortiert, dass wir eben das sehen, was noch aufgelöst werden möchte. Und das ist die Wahrnehmungsschulung, durch die wir tagtäglich gehen auf dieser Erde. Wir sind auf einem Läuterungsplaneten gelandet. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Ich habe es gewählt, völlig bewusst. Auch wenn ich mich daran nicht mehr erinnern kann, ja. Aber das hast du auch mal sehr, sehr schön gesagt, weil das entspricht auch so meinem Empfinden, dass es, wenn wir uns dessen wieder bewusst sind, also genau dessen bewusst sind, dass alles, was wir hier erfahren, also genau das ist, worum es geht, hier aufgelöst zu werden. Wenn wir uns genau dessen bewusst sind, wenn wir diese Bewusstheit irgendwie so parallel neben unserem anderen Mind quasi so einfach nur hergehen lassen, ja, und immer, immer wieder den Fokus auch darauf haben, ja, dann erfährt man mehr und mehr, und das hast du in einem deiner Videos auch mal gesagt, oder wahrscheinlich in mehreren, dass es wirklich ein Privileg ist, hier zu sein. Weil
Absolut.
es einfach genau die wieder zu sehen, boah, wie erfüllt das Leben sein kann, allein nur dadurch, sich dessen klar zu sein, dass es keine Strafe ist, hier zu sein, sondern echt ein Privileg und eine Chance und etwas, was ich ergriffen habe und ja gesagt habe, zu erfahren, weil ich aus dieser Perspektive sowieso wusste, dass mir nichts passiert.
Ja, sowohl die Reise hierher als auch die Rückreise sind sehr stark erfahrungsträchtige Wege, die wir gegangen sind. Also beides ist sehr abenteuerlich, sowohl das Binden des Bewusstseins an eine Form des sich selbst Erfahrens als auch die Rückreise des Transformierens, des Loslösens. Und wenn wir mal schauen, dann haben wir immer nur einen Aspekt von uns selbst in die Inkarnation gesendet. Wir sind ja nie vollständig hier auf dieser Ebene, sondern all die anderen Ebenen beinhalten ja einen anderen Aspekt von uns. Ich sehe das immer so, als ob wir so ein großes seelisches Licht sind und ein Lichtstrahl fällt wie peripher zufällig mal in einen irdischen Körper hinein, der diese Inkarnation erlebt. Aber gleichzeitig gibt es noch so viele Lichtstrahlen in so viele Formen hinein, die auch in höheren Dimensionen andere Körpererfahrungen machen, Formerfahrungen. Und das ist etwas, wenn man weiß, okay, es ist ein Aspekt, ein ausgesandter Aspekt eines höheren Lichtes, welches gerade hier in Körperform erlebt, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Aber keine Erfahrung kann jemals das erfassen oder beschreiben von dem, was es wirklich ist. Das ist so etwas, ne? Wir haben so viele Kleider schon ausprobiert, aber wir sind nicht die Kleider, die wir anziehen. Und das ist etwas, wenn wir das nicht nur mit der physischen Formebene, sondern auch mit allen Wahrnehmungen, allen Empfindungen, allen Gefühlen, allen Gedanken haben, ne, die wir zwar prozessieren, die wir aber nie sein können, dann findet wirklich ein ganz tiefer Ablöseprozess statt und wir erfahren die Präsenz, von der du auch gesprochen hast.
Genau. Und da ist mir jetzt etwas aufgefallen, was du gesagt hast, was ich häufig erlebe, dass das bei Menschen schon auch wieder so eine Trennung gibt. Und zwar die Trennung zwischen, also eigentlich auch wieder zwischen Spirit und Körper und Emotionen. Also irgendwie zu sagen, okay, ich bin das nicht, hilft nach meinem Erleben nicht wirklich weiter, sondern zu erkennen, dass wir sozusagen ein Wesen in drei Zuständen sind und dass diese drei Zustände Geist, Körper und Seele oder Emotion ja das Bewegte ist und dass wir uns genauer als das wieder erfahren, also unsere Vollständigkeit dadurch erfahren, auch dass nicht, dass wir das abtrennen und sagen, das bin ich nicht, sondern eben zu bemerken, ach wow, das sind wie meine Erfahrungstentakel oder was auch immer hier, ja. Das sind meine Verlängerungen in die physische Form hinein und in die emotionale. Aber es ist wirklich etwas, was ich als auch ein Ausdruck von mir, ein Seinszustand von mir, der möglich ist, wieder erfahre und dadurch darüber hinauskomme, dass ich das ausfülle. Ja, das Glas kann erst überfließen, wenn es komplett voll geworden ist. Ja, und nicht zu sagen, nee, 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 das bin ich nicht, das geht weg. Ja, und ich bin jetzt nur noch Geist und Spirit und so weiter. Und das hat mich mal wirklich, ich war lange frustriert, weil ich dachte so, mein Gott, wie kann ich dabei helfen, dass das wieder zusammenfindet und nicht so getrennt gesehen wird, weil dadurch eben auch Depressionen und Frustrationen und so weiter
Ja.
entstehen.
Die Frage ist ja immer, auf welchem Weg kommen wir am schnellsten in das Gewahrsein, dass wir alles sind, was existiert. Und wenn wir immer uns in der physischen Form erfahren haben, nie ein seelisches Bewusstsein erlebt haben, dann ist es erst einmal auf dem Weg wichtig zu erkennen, dass wir das nicht sind, um überhaupt erst auf die seelische Ebene kommen zu können, um dann von der Perspektive zu erkennen, wir sind das und das und das und das. Aber wenn wir nur in der Formerfahrung stecken, ist eine Desidentifikation des Bewusstseins mit dieser physischen Formerfahrung erst einmal notwendig. Wenn dann aus dem Seelenbewusstsein geschaut wird, dann kann man natürlich sehen, okay, mein Körper ist einer von sehr vielen Tentakeln, durch die ich mich selber erfahre. Und Da ist es wichtig zu schauen, auf welcher Etappe der Bewusstseinsreise stehen wir und was ist gerade für mich wichtig, mir selbst beizubringen. Letztlich durchdringt Geist Materie. Es gibt keine Geist-Materie-Trennung. Materie ist manifestierter kristalliner Geist. Körper ist kristallines Bewusstsein. Es ist ein und dieselbe Substanz in unterschiedlichen Zuständen, wie du gerade gesagt hast. Aber aus diesem kristallinen Zustand haben wir die Wahrnehmung nicht, dass es so ist. Diese Wahrnehmung wird uns erst in den höheren feinstofflichen Dimensionen geschenkt und von dort aus können wir wieder hier reingehen und wissen, es ist sowohl als auch.
Ja, da stimme ich dir zu. Und so habe ich es auch erlebt. Ich musste auch erst dieses, ne, ich musste auch erst durch dieses, das bin ich nicht, um dann ja, den
Und dann
Kreis.
im nächsten Schritt wieder zu integrieren, natürlich.
Genau.
Es geht der Liebe um die vollständige Integration von allem, was existiert, von dem höchsten Licht ins dunkelste Dunkel. Es geht darum, nichts mehr abzuspalten, alles wirklich in sich aufzunehmen und aufzulösen. Und das ist eine Reise. Die fällt uns auf der lichten Seite recht einfach zu sagen, okay, ich bin das Licht der Welt, aber können wir auch sagen, dass wir die Schattenseiten von der Dualität sind? Können wir die auch so reinnehmen in unser Herzfeld und in Liebe integrieren? Können wir uns als das auch erfahren und erkennen? Weil da ist es sozusagen, wo der Hase begraben liegt. Da ist es schwierig. Da sind die Hindernisse, da sind die Blockaden gelagert. Und deswegen dürfen wir immer schauen, wie wir uns so durch die Dualität manövrieren, dass das Einsseinsbewusstsein wirklich immer mehr Einzug hält.
Und eben dieses Einsseinbewusstsein, so wie du es gerade gesagt hast, ja, die Dunkelheit ist ja quasi auch eine Form des Lichts oder wie man immer das bezeichnen möchte, ja. Es ist ja quasi, wenn man das als Spektrum sehen möchte, ja, als Lichtspektrum, ist das einfach am anderen Ende. Also das ist ja auch nicht wirklich linear, ne? Aber sozusagen, es ist einfach das eine Ende von dem Spektrum und das andere ist das andere. Aber es ist das Gleiche, es ist absolut dasselbe. Es ist nur ein anderer Zustand desselben. Und für mich ist das Licht eigentlich, also für mich stellt das Licht tatsächlich einfach das Bewusstsein dar. Und wenn ich ein Bewusstsein über diesen Teil am anderen Spektrum habe, dann darf der da sein, dann ist der erlaubt, dann ist der einfach erkannt, dann ist der gesehen. Und als das dafür erfahre ich mich wieder als das Bewusstsein. Und insofern ist alles, also ja, ist alles gut, ist alles in bester Ordnung. Und in dem Moment erkenne ich, ach, es ist alles schon immer in bester Ordnung gewesen. Und das ist ein für mich sehr wertvolles Erkennen, wenn ich sage, ich bin mir das Licht der Welt. Dann heißt das eigentlich nur, ich bin das Bewusstsein der Welt. Ja, wenn man es jetzt mal ein bisschen übersetzen möchte.
Wenn wir das Dunkle erkennen, dann ist es ja schon der erste Schritt von der Auflösung dessen. Weil warum ist das Dunkel dunkel? Weil wir es vom Licht getrennt haben, scheinbar in unserem gespaltenen Geist durch unsere Gedanken und Gefühle. Wir haben Licht von Licht getrennt und ein Teil des Lichtes bezeichnen wir als dunkel, weil wir es abgegrenzt halten von der einen Quelle. Und da dürfen wir einfach schauen, dass es keine Dunkelheit außerhalb von uns gibt, sondern Dunkelheit entsteht überall dort, wo wir Licht von Licht in uns getrennt haben. Und wir halten das Dunkle durch das, was wir glauben und fühlen, aufrecht. Wenn wir genau hinschauen würden, dann würden wir die vermeintliche Dunkelheit, die nicht mehr ist als einfach Unbewusstheit, wieder in die Bewusstheit überführen und erkennen, okay, es ist tatsächlich eins.
Und da fällt mir ein sehr schöner Satz ein, der mir so gut gefallen hat von dir. Ich glaube, das war auch in diesem einen Video, die Uridee des Menschen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Geht mal auf Robins Kanal. Ich habe es so gefeiert. Und ein Satz war, Gott ist der wahre Mensch.
Ja.
Und ach, ja. Und du sprichst da halt auch an, was die Kirche, und ich würde das erweitern, eigentlich auf die semitischen Traditionen wie das Christentum, das Judentum, der Islam, einfach aus ihrer Tradition heraus, wo es ja quasi schon eine Trennung gab zwischen zwischen dem einen und dem anderen. Das gibt es ja in Naturvölkern im Amazonas gar nicht. Ja? Genau das dazu geführt hat, dass eben diese Abspaltung sich so ausbreiten konnte, quasi zu denken, okay, es gibt erstens mal, es gibt dieses da oben, es gibt, also das ist dann auch schon mal oben, ja, das ist halt einfach schon nicht mehr erreichbar fast, und dann gibt es Mittelspersonen, über die das dann quasi die Botschaft quasi übermittelt werden kann, und aber man selber ist da am untersten Ende und eigentlich.
Einsam und allein und verlassen auf dieser Welt wie ein kleines Würmchen. Ja, die Religionen haben den Menschen vom Menschen getrennt und einen Teil des Menschen haben sie dann Gott genannt. Und mit diesem Konstrukt, also wenn Gott als ein religiöses Konstrukt verwendet wird, dann hält das die Trennung vom Menschen zum Menschen aufrecht. Und da wieder hinzugucken, dass der Mensch im Menschen, das Innerste, das ist das, was Religionen auf eine transzendente Dimension verfrachtet haben, möglichst weit weg von dem, was wir sind, möglichst nicht hier, möglichst nicht in uns. Aber wenn wir uns selber wieder nahe kommen, dann kommen wir auch gleichzeitig Gott wieder nahe. Das ist ein und dasselbe. Und das wieder zu erkennen, das wieder zusammenzubringen, ja, die ganzen Konstrukte über irgendwelche transzendente Wesen aufzulösen, sondern wirklich zu wissen, es ist das, was ich im Ursprung bin, das, was alles im Ursprung ist. Ja. Es war für mich auch ein sehr großer Schlüssel zu erkennen, dass die Trennung, eines der wesentlichsten Trennungen und Entfremdungen im menschlichen Bewusstsein über das Religionskonzept Gott geschehen ist. Weil ich habe auch ganz lange über dieses Konstrukt mich selbst definiert, immer wieder auch im Zwiegespräch gewesen. Und irgendwann habe ich mitbekommen, warte mal, es hält immer noch die Dualität aufrecht. Es muss so hineingenommen werden, dass es als das, was ich bin, erkannt wird. Und dann auf einmal fiel alles andere weg.
Und für mich ist da, also ich nenne das wirklich häufig den Heiligen Gral, es ist einfach für mich der Heilige Gral, ganz persönlich, der Aspekt des Annehmens. Also du kannst auch sagen, Hinnahme, Hingabe, Demut, Entspannung in das, was ohnehin eine Tatsache von mir selber ist. Und was mich immer so fasziniert, also ich bin wirklich hergekommen, um einfach die ganze Zeit nur fasziniert zu sein, glaube ich. Weil was mich wirklich so fasziniert an dieser Tatsache, ist einfach, wir haben diese Fähigkeit ja, und wir wenden sie ja quasi permanent an auf die Illusion, auf die Verzerrung. Wir nehmen alles hier so krass an, und ist das schwierig? Ja, offensichtlich ja nicht. Ja, in dem Moment, in dem ich will, in dem ich etwas sehen will, sehe ich es. In dem ich etwas erfahren will, selbst unbewusst, erfahre ich es. Okay. Und wenn ich dann wieder herausfinde, wie das eigentlich bei mir geht, dass ich etwas annehme, kann ich diesen Mechanismus abkoppeln von der Verzerrung, die ich annehme, und genau mit demselben Mechanismus dann die Realität, die ich jetzt vielleicht als Illusion noch erfahre, anzunehmen. Der Mechanismus, der ist doch da, der ist doch easy. Das mache ich ja schon, wenn ich als Baby die Mutterbrust annehme. Genau mit dieser Selbstverständlichkeit kann ich rein von meinen Fähigkeiten her auch die Fülle, die Liebe, das Ganze, Gott, wie immer man es nennen möchte, annehmen. Und wie geht das? Was passiert da bei mir? Es ist immer eine Entspannung. Es ist immer ein, oh, plötzlich fallen alle Gedanken weg. Plötzlich ist da nur noch sein, nur noch ich. Und dann kann man aus dem Unterschied heraus lernen, was das eine ist, was es nicht ist.
Ich habe etwas sehr Ähnliches mal mit anderen Worten formuliert, dass wir mit der Kraft unserer unbegrenzten Schöpferkraft unsere eigene Unbewusstheit manifestieren. Also mit unserem unbegrenzten Bewusstsein schaffen wir unseren Zustand des eigenen Unbewusstseins. Und wir können dieses Bewusstsein genauso dafür hernehmen, um unser Bewusstsein zu erschaffen und genauso, ne, aus dem heraus zu wirken, was wir sind. Aber wir haben es halt gerade in einer Weise eingesetzt, die sich quasi wie gegen uns selbst richtet. Und die Welt ist ja auch immer wieder Zeuge dafür, dass wir in einem getrennten Bewusstsein sind. Das heißt, solange wir in Sinneserfahrungen in uns bewegen, solange wir glauben, dass es da draußen eine äußere Realität gibt und mit anderen Wesen, sind wir ja die ganze Zeit bespielt von Informationen und Energien, die uns die Wirklichkeit eines getrennten Zustands herholt. Und das ist so schwierig, das zum Schweigen zu bringen, weil erst dann können wir die Augen ausbilden, das andere wirklich sehen zu können. Erst wenn die ganzen Zeugen, die wir die ganze Zeit aufrufen für den Getrenntheitszustand, erst wenn die zum Schweigen gebracht wurden, entsteht überhaupt erst der Raum und die Stille, um das andere, Tiefere darin zu sehen.
Und da kämen wir jetzt zu der spannenden Frage, wie machst du das? Jetzt habe ich dich.
Ich mache es gar nicht, ich lasse es geschehen.
Ja, aber
Es
das ist
ist.
genau, das ist ja schon ein Machen. Ja. Also es ist ja quasi der Wille, der Schöpferwille, der sich dann darauf fokussiert, konzentriert, es zuzulassen, oder?
Ja, es
Genau.
ist wirklich etwas, ein sich öffnen. Ich habe immer wieder auch dieses, also das Wort zulassen ist was ganz anderes wie das Wort öffnen, obwohl es gleich verwendet wird. Das fällt mir immer wieder auf.
Ist auch so. Also
Und
ich verwende auch meistens öffnen und aufmachen.
ja. In der Öffnung für das, was geschehen soll, in dem Loslassen von ich tue etwas, geschieht viel mehr, als wenn ich selber etwas tue. Und das ist eigentlich der Schlüssel, die Kunst in dem Gesamten. Ich sage immer wieder, es ist eigentlich nicht mehr als die Kunst zu lernen, sich aus seinem eigenen Leben rauszuhalten. Das ist das, worum es im Leben geht. Wie sehr schaffst du es, nicht in die Schöpfung zu intervenieren? Wie sehr schaffst du es, nicht dich einzumischen in den Lauf der Dinge, in den Fluss des Lebens, in die Dinge, die durch dich geschehen wollen? Ne? Und dann mitzubekommen, okay, es gibt eine Mentalfrequenz, eine Ich-Identität, die in der Mentalfrequenz immer wieder interveniert, immer wieder reingrätscht, immer wieder etwas Eigenes haben möchte, immer wieder den Lauf der Dinge lenken möchte, Kontrolle haben möchte. Und je deutlicher diese Mentalfrequenz wird in der Ich-Identität, desto mehr kann man auch lernen, die sprechen zu lassen und dennoch so Platz zu schaffen, dass der Lauf der Dinge sich einfach fortsetzt durch das, was in jedem Moment eigentlich geschieht.
Und hast ja gerade was sehr Schönes, also dieses Öffnen, also ich sage ja auch ganz gerne, versuch mal entspannt Angst zu haben. Also ich warte immer noch auf denjenigen, der sagt, ich habe es geschafft. Und
Ja.
für mich war mein ganz großes Schlüsselerlebnis, so eine ganz kleine Sache eigentlich, aber als ich erkannt habe, dass mein mich öffnen mein eigentliches Geben ist. Also wirklich mein Empfangen, es das heißt ja immer so schon, Empfangen ist Geben, aber was heißt das eigentlich? Und wenn ich bemerke, ich kann nur meine Öffnung geben, ich kann nur mein Empfangen geben. Es ist, also Hingabe beinhaltet im wahrsten Sinne des Wortes Empfangen hin und Gabe. Einfach geschehen lassen und dann gibt es sich von alleine. Also das hat was komplett Neues eröffnet in der Dimension, ne?
Du schenkst dich dir selbst zurück in diesem Moment. Du empfängst dich selbst. Ja.
Und Gibt es, also ich werde jetzt so ein bisschen.
Yes, bitte.
Gibt es, weil ich möchte natürlich herauskristallisieren, was du zum Beispiel empfiehlst für Menschen oder was vielleicht am Anfang auch deine Praktiken waren, um irgendwie über diese Schwelle zu kommen, hin zu dieser Erfahrung. Zum Beispiel, ich habe etliche Menschen auch im Coaching und so, die haben einfach extrem körperlich permanenten chronischen Schmerz. Und die sagen immer, wenn ich mich dafür öffne, dann wird das so, dann nimmt das scheinbar so überhand. Ich kann das nachvollziehen, dass das in dem Moment, wenn das so groß wird, ja, dass dann der Gedanke daran, in der Entspannung zu bleiben, das Gruseligste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann, ja. Und gibt es da von dir überhaupt, um über diese Schwelle zu kommen, praktische Tools, die man machen kann tagtäglich, um das zu trainieren?
Mal kurz vorher noch einen kurzen Einwurf machen. Schmerz bindet Bewusstsein. Immer wenn wir Schmerzen spüren, ist dahinterliegend der Wunsch, ein gebundenes Bewusstsein, ein getrenntes Bewusstsein, ein verschlossenes Bewusstsein erfahren zu wollen. Und der Mechanismus, den wir dafür anwenden, ist Schmerz, um Bewusstsein an den physischen Körper zu binden. Das ist die Nummer eins Formel, um das hier so zu erleben, wie wir es erleben. Ne? Für mich Tool hauptsächlicherweise gerade am Anfang intensivester Form Meditation. Also ich habe über viele Monate hinweg sehr intensiv meditiert. Ich war lange Zeit in einem buddhistischen Kloster, habe dort nichts anderes gemacht, als einfach nur auf dem Boden im Wald gesessen und die Mückenschabe stechen lassen, die zu 50st auf meinem Körper saßen, und die thailändischen Mücken sind größer als die deutschen.
Apropos Schmerz, gut, okay.
Genau. Und da lernt man Hingabe. Ja, also das war wirklich ein sehr, sehr starkes Training, und motiviert hat mich immer, weil die Mönche, die Älteren immer erzählt haben, wenn du wirklich erwacht bist, dann kommen die Mücken nicht mehr zu dir. Ne? Und also bei mir kamen die Mücken immer noch. Meditation, so schwierig es manchmal ist, aber also es gibt so viele verschiedene Formen der Meditation. Ich würde immer noch empfehlen, um wirklich in die Gedankenstille zu kommen, zu schauen, wenn nicht zu viel Schmerzkörper aktiv ist, auch wirklich stille Meditation, Sitzmeditation zu machen. Wenn Traumata und Schmerzen und Ängste, starke Wutthemen sehr aktiv sind, würde ich erstmal den Körper erschöpfen, um überhaupt in den Zustand zu kommen, stille Meditation machen zu können. Es bringt nichts, auf dem Kissen zu sitzen und richtig emotional hochzufahren. Also es braucht eine emotional-energetische Entladung, um dann in diese Zustände überhaupt hineinzukommen, in den meisten Fällen. Für mich war zum Beispiel die Kombination zwischen Sport, gerade Ausdauersport und Meditation, sehr, sehr hilfreich in diesem Fall. Ansonsten gibt es ein ganz einfach anzuwendendes Tool, und das nenne ich Kehre um, weil es geht ja immer darum, die Richtung, in der wir bisher gegangen sind, umzukehren und umzudrehen. Also das heißt, wenn ich da draußen etwas sehe, was mich stört, kehre um. Finde es im Inneren. Wenn da irgendetwas ist, was ich sehe, was ich irgendwie verändern möchte, kehre um, such die Veränderung in dir, und im Außen zeigt es sich. Also wir erleben in dieser Spiegelungsrealität alles spiegelverkehrt entsprechend. Und um es auflösen zu können, müssen wir alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir empfinden, umkehren. Und deswegen in jedem Moment stört mich etwas, triggert mich etwas, oder hält mich etwas auf, oder auch selbst die angenehmen Dinge, auch diese umkehren. Ständig kehre um, sieh das, was du im Außen siehst, im Innen. Und das ist, ne, mit diesem einen, einmal diesen Spiegelungsmechanismus erkannt und dann einfach nur wie so ein inneres Plakat installieren vor dem geistigen Auge, wo drauf steht, kehre um, Ausrufezeichen. Ne? Und das immer wieder als Signal zu nehmen, wenn irgendetwas ist, wo gerade nicht Fluss stattfindet, nicht Hingabe stattfindet, kehre um, suche es in dir, löse es in dir auf und es geht weiter. Das ist etwas, was so zentral ist für die Spiegelungsrealität, weil wir wirklich alles spiegelverkehrt erleben auf dieser Welt.
Wow, und es fühlt sich sehr stark an, sehr powerful. Es erinnert mich an ein Tool von mir selber, dass ich meistens in den Anfangs, Sessions immer sage, ich arbeite mit einem Stoppschild. Also es ist was Ähnliches. Das ist vielleicht der Schritt, der kurze Schritt dafür, erstmal Stopp!
Stopp,
Und dann
ja.
drehe ich um.
Genau.
Ja, um. Ja, oh, schön. Danke dir. Und ich glaube, genau damit können wir dann im Workshop beim Kongress weiterarbeiten. Vielleicht kannst du noch mehr dazu erläutern. Vielleicht können wir einfach die Übung zusammen machen. Vielleicht gibst du eine schöne Meditation. Wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Wie kann man dich denn in der Zwischenzeit finden, falls es Menschen geben sollte, die dich noch nicht gefunden haben? Wo bist du? Wo kann man dich sehen? Wo kann man mehr über dich erfahren?
Ja, man findet mich überall, wo man mich sucht. Ja, es ist wirklich, es sind viele Bühnen, auf denen ich inzwischen tanze. Also es gibt viel auch kostenfrei auf YouTube, viele Interviews im Netz. Auf meiner Homepage sind ganz viele Sachen, die auch sonst nicht irgendwo im Netz zu finden sind. Also dort findet man auch ganz viele Angebote. Und ja, einfach der inneren Herzensstimme folgen und sich führen lassen, dann wird man zu den richtigen Informationen geführt. Ja.
Genau. Und letzten Endes geht es immer darum, durch all die Informationen den Meister und die Meisterin in uns zu finden, das Bewusstsein in uns wieder zu entwickeln und zu bemerken, aha, okay, genau das, was Robin in sich wiedergefunden hat, kann ich auch wiederfinden.
Kehre es um, was siehst du
Richtig.
gerade auf der Leinwand, dich selbst, als Erinnerung an dich selbst.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Robin, wenn du einverstanden bist. Ich könnte
Ja.
jetzt noch ewig weitermachen, aber wir erleben ja noch ein bisschen mehr von dir. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Interview. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf den Workshop mit dir. Und ja, danke für dein Zuhören da draußen, da drinnen. Und ja, wir sehen uns. Ganz, ganz lieben Dank.
Ich danke dir.